Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Die Einigung zwischen der öffentlichen Hand und den Nachfahren der Hohenzollern über Tausende von Kunstschätzen ist ein Schlusspunkt nach jahrzehntelangem Streit. Wir sprechen über ihre kulturpolitische Bedeutung. Außerdem eine letzte Premiere mit großem Ensemble in Hannover zum Ende der Intendanz von Sonja Anders. Und die Filmfestspiele in Cannes beschäftigen uns natürlich. Heute Abend wird das Festival glanzvoll eröffnet. Und eine aktuelle Nachricht hat dort ganz bestimmt für Gesprächsstoff gesorgt. Der Schuldspruch in Paris im Prozess gegen Gérard Depardieu. Der 76-jährige Schauspieler wurde wegen sexueller Belästigung verurteilt zu 18 Monaten Haftstrafe auf Bewährung. Zwei Frauen, eine Regieassistentin und eine Ausstatterin, hatten ihm sexuelle Übergriffe während des Drehs zum Film »Die grünen Fensterläden« vorgeworfen. Depardieu will in Berufung gehen. Eine erste Reaktion zu diesem Urteil heute Nachmittag aus Deutschland von Paula Essam, Schauspielerin und Autorin, die sich auch ehrenamtlich im Vorstand von ProQuote Film für Geschlechtergerechtigkeit engagiert.
Wir sehen so ein Urteil natürlich in allererster Linie sehr positiv, weil es ist einfach eine Signalwirkung und bedeutet einfach, dass solche Fälle nicht mehr unter den Tisch gekehrt werden können. Wir hatten ja auch in Deutschland zum Beispiel einen sehr großen Eklat mit Fällen von sexuellem Missbrauch mit Dieter Wedel, einem Filmemacher, der aber dann verstorben ist. Und deswegen konnte das in Deutschland noch gar nicht in so einem großen Umfang aufgearbeitet werden. Und wenn dann eine Person mit so einem großen Star-Charakter wie Gérard Depardieu, der sozusagen in einer Machtposition sitzt, jetzt verurteilt wird und das eine Aufmerksamkeit bekommt, dann sehen wir das als positiv und hoffen natürlich, dass das irgendwie zu einem Präzedenzfall wird, weil Gerichte natürlich nach wie vor oft nicht wissen, wie sie mit solchen Fällen auch umgehen sollen, weil die Machtstrukturen, die man in der Filmbranche an Sets hat, auch nicht so einfach verständlich sind. Ich hoffe, oder wir hoffen zumindest, dass das dazu führt, dass mehr über dieses Thema noch gesprochen wird, dass es mehr Aufklärung gibt und dass weniger solcher Fälle tatsächlich passieren.
Jetzt ging es ja nicht um Vergewaltigung bei diesem Prozess, sondern um obszöne Bemerkungen und sexuelle Übergriffe. Depardieu nennt das Grobheiten oder verbale Übertreibungen. Wie geht man denn in Deutschland mit solchen Fällen von Übergriffen um? Was ist denn der Status quo in Deutschland derzeit?
Also in Deutschland haben wir eine Vertrauensstelle, die nennt sich die Themis-Vertrauensstelle, wo betroffene Personen anrufen können und sich psychologisch und auch rechtlich beraten lassen können. Leider müssen die auch öfters dazu raten, dass Betroffene sich dann nicht an Produktionen wenden oder nicht sozusagen den Mund aufmachen gegenüber ihrem Arbeitgeber, weil leider es immer noch so ist, dass es dann sich eher negativ auf die Person auswirkt, die diese Beschwerde einreicht. Das finde ich wirklich schlimm und ich hoffe, dass sich das einfach ändert, weil es halt immer noch so ist, dass wenn man den Mund aufmacht, die Leute, die sprechen, dass sich eher negativ auf deren Karriere auswirkt.
Paula Essam von ProQuote Film. Ja, in weniger als 2 Stunden geht's also los in Cannes mit der Eröffnung der 78. Internationalen Filmfestspiele mit dem roten Teppich, mit vielen Stars und Glamour. Robert De Niro wird die Goldene Ehrenpalme bekommen und ein französischer Film macht dann den Auftakt, Partir un jour von Amélie Bonnat. Unsere Filmredakteurin Susanne Burg ist beim Festival in Cannes. Sie kommt ziemlich direkt von der Pressekonferenz der Jury unter dem Vorsitz von Juliette Binoche, die ja als sehr mutige Frau und auch als Freigeist gilt. Wie waren denn die Reaktionen beim Festival auf das Urteil gegen Depardieu?
Also bislang erstaunlich verhalten. Die Festivalleitung zum Beispiel hat noch kein Statement herausgegeben, was interessant ist, denn Gérard Depardieu war wirklich Dauergast beim Festival. Der Schauspieler war fast in jedem Jahr hier zu Gast mit einem Film seit 1976. Ich habe durchgezählt 30 Mal, zuletzt vor 5 Jahren. Aber man muss leider sagen, das Festival hat in den letzten Jahren wenig proaktiv und eher schleppend reagiert auf die Bemühungen der MeToo-Bewegung. Aber das Urteil war heute Nachmittag dann immerhin Thema bei der von Ihnen schon erwähnten Pressekonferenz, bei der sich die Jury vorgestellt hat. Juliette Binoche ist, wie gesagt, in diesem Jahr Jurypräsidentin. Sie unterstützt auch die MeToo-Bewegung aktiv. Sie wurde natürlich auch zu Gérard Depardieu befragt. Sie sieht in dem Urteil eine Art Entzauberung dieses Stars, den viele ja lange als heiliges Monster bezeichnet haben, als Ausnahmetalent. Und Juliette Binoche sagte, Gérard Depardieu sei eben nicht mehr heilig. Und sie sagte weiter,
Le sacré, il est au moment où il se passe quelque chose quand on crée.
Heilig, das ist für Juliette Binoche, wenn man etwas schafft, wenn man schauspielt, auf der Bühne steht. Und sie sagt, man muss eben genau nachdenken über die Macht, die bestimmte Leute ausüben und auch an sich reißen. Und wie eben schon erwähnt wurde, es geht eben hier wirklich massiv um Machtstrukturen. Und das Urteil sieht Binoche auch als Reaktion auf die MeToo-Bewegung, die eben in Frankreich langsam, aber doch in Gang gekommen ist.
Ein Blick also auf die Schattenseiten der Filmbranche. Seit Jahren geht es bei solchen Festivals ja auch um die Frage, wie vielfältig das Programm ist, zum Beispiel wie viele Regisseurinnen dabei sind. Wie sieht es diesbezüglich in diesem Jahr im Wettbewerb aus?
Also es gibt in diesem Jahr im Wettbewerb 7 Filme von Regisseuren. Das ist rund ein Drittel. Es ist wirklich ein Rekord hier in Cannes. In den letzten Jahren haben sich Filme von Regisseuren auch immer wieder als einige der besten und aufregendsten des Festivals erwiesen. Also wie zum Beispiel die Goldene Palme und Oscar-Gewinnerin Justine Triet mit ihrem Gerichtsdrama Anatomie eines Falls. Und auch in diesem Jahr klingen einige Werke von Regisseuren wirklich sehr vielversprechend. Die US-amerikanische Indie-Regisseurin Kelly Reichardt zum Beispiel, die mit einem Kunstraubdrama dabei ist, vor dem Hintergrund des Vietnamkrieges spielt der Film. Oder auch die ehemalige Palmgewinnerin Julia Ducournau mit einem neuen Körperhorrorfilm. Aber ganz allgemein kann man sagen, der Wettbewerb ist in diesem Jahr eine wirklich interessante Mischung aus insgesamt jungen Filmschaffenden, starbesetzten Filmen wie von Wes Anderson, der mit seiner Spionage-Comedy Der phönizische Meisterstreich dabei ist, und aber auch eben sehr politischen Filmschaffenden wie dem iranischen Regisseur Jafar Panahi mit seinem neuen Film, in dem es auch um Folter im Iran geht.
Und wir können in diesem Jahr sogar auch gut über die deutsche Beteiligung beim Festival sprechen, denn es gibt sie auch im Wettbewerb. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich.
Ganz genau, die deutsche Regisseurin Mascha Schelinski ist im Wettbewerb dabei mit ihrem 2. Spielfilm In die Sonne schauen. Das ist ein Drama über 4 Frauen aus 4 verschiedenen Epochen, deren Leben auf unheimliche Weise miteinander verwoben sind. Auf den Film sind hier wirklich schon viele gespannt, denn er wurde ganz früh eingeladen, hat die Festivalmacher offensichtlich sehr überzeugt. Und es gibt noch 2 weitere deutsche Filme im Programm in den Nebenreihen von den renommierten Regisseuren Fatih Akin und Christian Petzold. Christian Petzold, der beschäftigt sich in seinem neuen Drama mit Trauerarbeit in einer Familie. Fatih Akin hat einen autobiografischen Roman vom Schauspieler und Regisseur Hark Boben verfilmt über dessen Kindheit im 2. Weltkrieg. Also die deutsche Präsenz ist in diesem Jahr wirklich vergleichsweise groß.
Abgesehen von den Filmen hat die Branche selbst ja mit einem sehr politischen Thema zu tun, und das sind die Strafzölle von Donald Trump. Wie ist das Thema in Cannes präsent?
Extrem präsent. Die Branchenmagazine sind heute alle voll davon. Also vor allem die US-amerikanischen Branchenmagazine, das ist das Thema. Vor allem auf dem Filmmarkt, den es ja hier auch gibt, der ist sehr bedeutend. Hier werden Filme gehandelt und auch, also fertige Filme, aber auch Stoffe, die noch in Entwicklung sind, für die man Finanzierung sucht durch Vorabverkäufe. Und es gibt eben eine große Unsicherheit. Es ist ja wie schon in anderen Bereichen bei Trumps Zollankündigungen so wenig klar. Also so wenig klar, wie diese Zölle in der Filmbranche überhaupt auszusehen haben. Ob sie eben Koproduktionen auch betreffen. Und hier herrscht große Frustration. Trump habe es schon wieder geschafft, so der Tenor, dass es nur um ihn gehe. Also die Weltpolitik hält auch in diesem Jahr wieder Einzug im Festival.
Meine Kollegin Susanne Burg ist für den Deutschlandfunk vor Ort an der Croisette. Vielen Dank für diese Informationen vor der großen Eröffnungspremiere heute Abend. Die Einigung im Streit mit den Hohenzollern über deren Besitzansprüche ist gelungen. Ein jahrelanger Streit. Alle Objekte und Kunstschätze verbleiben dort, wo sie sind. Bislang umstrittene Objekte werden in eine gemeinnützige Stiftung Hohenzollernscher Kunstbesitz überführt. Ein Pressetermin heute in Potsdam vor der traumhaften Kulisse von Schloss Sanssouci besiegelte die Einigung symbolisch. Dort sagte Prinz Georg Friedrich von Preußen:
Als Chef des Hauses Hohenzollern begleite ich dieses Thema schon 30 Jahre lang. Und es gab eben viele offene Fragen. Und meiner Familie und mir war es wichtig, dieses Kulturerbe zu sichern und dafür zu sorgen, dass es weiter der Öffentlichkeit erhalten bleibt. Und da macht sich natürlich eine große Erleichterung breit.
Und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, dem die Einigung ein bisschen in den Schoß gefallen war, ergänzt das.
Das ist eine wirklich gute Nachricht für den Kulturstandort Deutschland, weil ein sehr langer alter Konflikt nun befriedet ist. Und zwar ist er umfassend befriedet. Und eine so lange, mühevolle und zum Teil auch schmerzliche, konfliktreiche Erfahrung kommt nun zu einem guten Ende. Und der große Gewinner ist die deutsche Öffentlichkeit, weil nun diese Kunstobjekte in sehr großer Zahl der Allgemeinheit nicht nur zugänglich sind, sondern auch der Allgemeinheit gehören.
Jetzt müssen noch die Aufsichtsgremien der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und des Deutschen Historischen Museums zustimmen, woran niemand zweifelt. Frage an Wladimir Balzer, Kulturkorrespondent im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks in Berlin. Welche kulturpolitische Bedeutung hat denn diese Einigung?
Eine immense aus mehreren Gründen. Zum einen die Dauer des Streits. 100 Jahre Rechtsunsicherheit für Schlösser, Kunstwerke, Bibliotheken ist beendet. Und dazu hat die Hohenzollern-Familie ja selbst auch beigetragen, indem sie eben auf Rückgabe geklagt hat. Und damit überhaupt die rechtliche Grundlage für diese Einigung jetzt geschaffen hat, die vor uns liegt, nach einem über insgesamt 10 Jahre dauernden Rechtsstreit, den da das Haus Hohenzollern 2014 begonnen hat. Die wichtigsten Werke und Güter der preußischen Linie der Hohenzollern, Sie haben es gesagt, bleiben in öffentlicher Hand. Wichtige Werke von Lukas Kraner, Franz Hals, Rubens, barocke Elfenbeinmöbel des großen Kurfürsten, auch das Tafelservice von Friedrich II. Aus dem Breslauer Schloss, das Hausarchiv, die Bibliothek mit 18.000 Büchern der Preußenkönige. Das alles war und bleibt jetzt in Schlössern und Museen der Hauptstadtregion. Also wenn man da zurückschaut, die Bewegungen der deutschen Geschichte, diese unklare Rechtslage, die Kriege, die deutsche Teilung, die unterschiedlichen Regelungen Ost und West und die Streitlust von Georg Friedrich, Prinz von Preußen, das alles findet jetzt einen Endpunkt.
Es kommt ja nicht gerade häufig vor, dass der Bund große Stiftungen gründet. Was ist denn die Rolle dieser Stiftung jenseits einer Rechtsform?
Also diese Stiftungen, in denen der Bund eine zentrale Rolle spielt, und das ist ja auch diesmal wieder so, sind demokratisch kontrolliert, indem dort eben Personen entsendet werden, die aufgrund einer Wahl auf ihre Posten gekommen sind, etwa Kulturstaatsminister. Das wäre jetzt Wolfram Weimer zum Beispiel, der da im Stiftungsrat eine Rolle spielen wird, oder Landesminister und ähnliches. Und das Stiftungsvermögen sind tatsächlich die Immobilien und deren Schätze, also Museen, Bibliotheken, Kunstwerke. Der Stiftungszweck ist das Allgemeinwohl, also Erforschung und Bewahrung. Und das Besondere an dieser neuen Hohenzollern-Stiftung, die jetzt eingerichtet wird, ist, dass die Familie damit vertreten ist. Mit einer Minderheit allerdings. Was aber nicht heißt, dass sie nicht mitreden kann. Sie hat ein Drittel der Stimmen. Und dass sie sich nicht vielleicht auch zu Wort melden wird, das wird man beobachten. Bisher ist ja der Prinz sehr selbstbewusst aufgetreten. Wie er dann in der Stiftung agieren wird, das muss man sehen.
Wir in den Redaktionen haben den Streit ja auch und vor allem von der unschönen Seite kennengelernt. Es gab Klagedrohungen der Anwälte des Prinzen an Kollegen und sogar auch an Wissenschaftler, an Historiker. Wenn man das mit einbezieht, wer hat denn das Tafelsilber jetzt verscherbelt? Also gibt es in Ihren Augen Gewinner oder Verlierer?
Also wenn man alles zusammenzieht, den Vertrag muss man dann noch sehen. Der ist noch nicht öffentlich, weil ja eben noch die letzten Unterschriften fehlen. Das soll Ende Juni passieren. Aber wenn man das zusammenzieht an Informationen, die wir jetzt haben, dann kann man sagen, der Staat hat gewonnen. Die Hohenzollern haben verloren. Der Streit ist beendet. Die Hohenzollern-Familie übergibt zahlreiche Besitztümer dem Staat und behält nur Marginalien. Der Staat kümmert sich dann mit einer Stiftung um Betrieb und Ausstellung, was die Hohenzollern sowieso kaum hätten leisten können. Und die Familie beginnt auch so langsam ihr Image wieder zu verbessern. Und man wird dann eben schon noch auch Einblick nehmen müssen in den Vertrag, der dann in einigen Wochen hoffentlich auch öffentlich sein wird.
Wie teuer der für die Bundesregierung, für den Staat wird.
Genau, es geht ja auch darum, tatsächlich da all das zu betreiben. Aber die Güter und die Schätze, die sind ja nun mal in dieser Stiftung dann das Gut, mit dem man aufbauen kann. Mhm. Und dann wird man sehen, was am Ende dabei rauskommt. Aber unterm Strich sehen wir hier tatsächlich, dass der Staat selbstbewusst geblieben ist. Die Hohenzollern sind letztlich eingeknickt, mussten es vielleicht auch, zum Teil vielleicht auch, weil sie eben mit diesen Forderungen selbst überfordert waren. Und wir werden sehen. Vor allem auch die Debatte um die historische Bedeutung der Hohenzollern und ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg oder auch für den Aufstieg der Nazis. All das kann wieder offen diskutiert werden, ohne gleich ein Anwaltsschreiben von Hohenzollern zu bekommen.
Herzlichen Dank, Wladimir Balzer, für diese kulturpolitische Einordnung. Kurz vor dem Sommer herrscht Abschiedsstimmung an den Theaterbühnen. Das Intendanzkarussell dreht sich wieder am Thalia-Theater in Hamburg, an den Schauspielhäusern in Zürich oder Köln, aber auch in Bamberg oder Moers in Braunschweig und Hannover. Heißt auch, wir berichten im Herbst über die Neuanfänge. In Hannover leistete man sich fürs Finale am Wochenende noch eine spektakuläre Premiere, die das ganze Ensemble auf die Bühne brachte. Vor 6 Jahren hatte sich Intendantin Sonja Anders ja vorgenommen, feministisches Theater zu etablieren und die Frauenquote in der Regie auf 50% gebracht. Zum Abschied gab es neben Friederike Heller dann 2 Regisseure und 3 Stücke, überschrieben mit 3 Buchstaben. Sex. Michael Lages berichtet.
Schließlich hat sich die Sache mit den Geschlechtern offenbar doch noch erledigt. 5 Frauen und 7 Männer sind optisch nicht mehr unterscheidbar. So jedenfalls hat Kostümbildnerin Anne Büffetrill sie ausstaffiert für den letzten Teil vom Dreierpack. Stefan Kimmich inszeniert das Finale vom Finale. Sex Play heißt der Text von Patty Kim Hamilton, in dem 12 Bühnenwesen in durchweg gleichem Glitzerrot und unter austauschbaren Perücken in Weiß versprechen, die allerpeinlichsten Geschichten zwischen Partnerinnen und Partnern beim allerersten Kennenlernen zu erzählen. Die Stories sind schräg und schrill und die ununterscheidbaren Liebeskranken sprechen sie meist im Chor. Über oberflächliches Dauergeplänkel aber geht das nie hinaus. Und die dazu gespielte und gesungene Tralala-Musik zieht das Finale noch weiter hinab in die Abgründe der Belanglosigkeit. Das gilt aber fast durchgängig für das ambitioniert aufgeplusterte 3-Stücke-Projekt am Hannoverschen Schauspielhaus. Möglichst jeder und jede im Ensemble sollte hier nochmal zu sehen sein. Und es ist aller Ehren wert, so den Gedanken von der allumfassenden Gemeinschaft im Theater zu beschwören. Ob damit aber gerade denen wirklich ein Gefallen getan wurde, die jetzt, wie die Intendantin und das Leitungsteam, Abschied nehmen von Stadt und Bühne, Zweifel sind angebracht. Friederike Heller, Ronny Jakubaschk und eben Routinier Stefan Kimmich sind verantwortlich für die wilde Mischung aus Geschichten um Sexualität. Heller lässt zunächst 4 der kurzen Interviews mit fiesen Männern erzählen, die der früh verstorbene Schriftsteller David Foster Wallace 1999 veröffentlichte. Die Sammlung von Geschichten gilt als Musterschau toxisch-männlicher Sexualität. Hellers Team zeigt eine Kurzfassung und darin 4 erstaunlich unfiese Männer. Einer etwa bricht beim Orgasmus immer in einen Schrei nach Freiheit aus. Es mag zwar stören, aber ist es schlimm? Und einer transzendiert sich gar in göttliche Sphären und will Welt und Zeit zum Stillstand bringen, sobald er masturbiert. Und erreicht so natürlich nie das Ziel, weil er halt kein Gott sein kann. Dagegen setzt Regisseurin Heller eine Fantasie vom idealen Staat, der Männer nicht mehr braucht und darum abschafft. Nur zur Zeugung sind sie noch gut. Die 3 Frauen, die da luftig in Gondeln über der Bühne schweben, sind Ameisenköniginnen, Ant Queens. Und die Musik dazu spielt mit der eher platten Pointe, dass Ant, also Ameise, fast so klingt wie The End, also das Ende, das der Männerwelt, huch, wie gefährlich. Das 2. Kleinteil des Abends ist noch kürzer, gedanklich aber dafür deutlich ernster zu nehmen.
Ich bin an Frauen interessiert.
Ich bin an Frauen und an Männern interessiert.
Ich bin an Männern interessiert, aber es nervt.
Unter dem Dach des Kollektivs Liquid Center sind kluge und selbstreflexive Dokumente moderner Weiblichkeit versammelt. Und die eher zurückhaltende, aber effektsichere Inszenierung von Ronny Jakubaschk konzentriert sich sehr kompakt auf die 3 spielenden Frauen, Anja Herden, Amel Schwerk und Helene Krüger. Intensiv und rückhaltlos intim erforschen sie eigene Sexualitäten und auch der Raum von Sabine Kohlstedt, eine drehbare Showbühne mit vielerlei Vorhängen, wird hier wirklich genutzt fürs Verschwinden im Schattenriss wie fürs Offenbaren dessen, was Frau gerade will, von anderen Frauen, von Männern, von sich selbst. Natürlich werden auch in dieser guten halben Stunde wieder nur Miniaturen angerissen. Im zwanghaft zusammengedampften Dreierpack aus Themen und Texten sind Tiefe und Wahrhaftigkeit sehr rar. Zur Erinnerung, eine sehr herausfordernde, aber ziemlich geschickt umgegenderte Version von Tschechows Platonow hatte die Anderszeit in Hannover eröffnet vor 6 Jahren. Nach dieser Show mit 3x6 fällt jetzt das Abschiednehmen leider viel zu leicht.
Michael Lages sah die Inszenierung mit großem Ensemble am Staatsschauspiel in Hannover. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen will Fördergelder für die freie Tanz- und Theaterszene massiv kürzen. Dagegen regen sich mehr und mehr Proteste. Enne Seidel mit den Kulturmeldungen.
Es geht um die sogenannte Spitzen- und Exzellenzförderung für Tanz- und Theatergruppen der freien Szene. Am Freitag hat die NRW-Landesregierung den betroffenen Gruppen mitgeteilt, dass die Förderung um etwa die Hälfte gekürzt wird. Außerdem verzögert sich die Ausschreibung für den nächsten Förderzeitraum erheblich. Für die derzeit geförderten Gruppen bedeutet das,
dass wir ab 30.06. keine Mittel mehr haben aus diesem Topf, aus der Spitzenförderung. Und wir ganz konkret Projekte haben absagen müssen und unser Spielplan für den Herbst ist, also man kann eigentlich gar nicht mehr von einem Spielplan sprechen, sind vereinzelte Aufführungen noch.
Das sagte Frank Heul, künstlerischer Leiter des Fringe Ensemble aus Bonn, heute Mittag dem Deutschlandfunk. Die Kürzungen hätten auch Folgen für viele Spielstätten, so Heul. Wenn jetzt so viele Produktionen abgesagt werden müssen, seien auch die Spielstätten nicht mehr ausgelastet. Das Fringe Ensemble und andere Gruppen warnen daher vor einem Kollaps der freien Theaterszene in NRW.
Das Programm wird total ausgedünnt. Es werden viele Leute arbeitslos und die Perspektive, die ist weg. Es wird jetzt wieder nur das Prinzip von der Hand in den Mund und wer überlebt, überlebt, die anderen hören halt auf.
Als NRW die Spitzen- und Exzellenzförderung vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat, galt sie innerhalb der freien Szene als vorbildlich, weil die Förderung auf mehrere Jahre angelegt war und den Ensembles Planungssicherheit verschafft hat. Dass diese Errungenschaft jetzt in Frage gestellt werde, sei ein Desaster, so Ulrike Seibold, Geschäftsführerin des NRW-Landesbüros Freie Darstellende Künste, im Interview mit Deutschlandfunk Kultur.
Damals wurde NRW und die damalige Landesregierung, die damalige Kulturministerin, sehr gefeiert für ein wirklich einzigartiges System. NRW war ganz lange Vorreiter und ich kann es nicht anders sagen, es droht jetzt gerade wirklich massiv, diese Vorreiterrolle zu verspielen.
Von den Kürzungen betroffen sind nicht nur Ensembles, die Stücke für Erwachsene produzieren, sondern auch Kinder- und Jugendtheater. Für sie fällt die Spitzen- und Exzellenzförderung ganz weg. Dafür sollen nun eine Handvoll Gruppen dauerhaft gefördert werden, allerdings mit deutlich weniger Geld als bisher. Neben den finanziellen Einschnitten kritisieren die betroffenen Ensembles auch, dass das NRW-Kulturministerium die Kürzungen viel zu kurzfristig kommuniziert habe. Dazu nochmal Frank Heul vom Fringe Ensemble aus Bonn.
Man muss sich vorstellen, über Jahrzehnte ist ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen dem Ministerium und uns gewachsen. Und diese Art und Weise, uns jetzt einfach kurzfristig mal zu sagen, nö, ist nicht mehr, also da zerbricht so viel an Vertrauen und an Miteinander, ich weiß gar nicht, wie man das jemals wieder kitten soll.
Das nordrhein-westfälische Kulturministerium nimmt das offenbar anders wahr und beschreibt das letzte Treffen mit Vertretern der freien Szene als konstruktiv. Man arbeite jetzt an einer tragfähigen Übergangslösung für die Ensembles, teilte ein Sprecher auf Anfrage des Deutschlandfunks mit. Details wolle man im Laufe der Woche vorstellen. Sie war Sängerin, Schauspielerin, Zeitzeugin des Nationalsozialismus und eine wichtige Figur für die schwarze Community in Deutschland. Marie Neyar, die jetzt im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Neyar wuchs während des Nationalsozialismus in Hamburg auf und musste als Kind in NS-Propagandafilmen mitspielen. Nach dem Krieg wurde sie unter dem Namen Laila Negra als Schlagersängerin bekannt. Mit der ihr zugeschriebenen Rolle als niedlicher Kinderstar konnte sie sich aber nie identifizieren. Genauso wenig wie mit den rassistischen Liedtexten, die damals für sie geschrieben wurden. Schon in den 50er Jahren gab Marie Neyar die Musik auf und wurde Krankenschwester. 2007 erschien ihre Autobiografie, die wichtige Einblicke gibt in das Leben schwarzer Menschen in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus. Und ein ausführliches Gespräch zum Tod von Marie Neyar finden Sie in der Deutschlandfunk-App.
Danke, Enne Seidel. Nach uns und den Nachrichten gibt's in den Informationen am Abend viel Außenpolitik. Frank-Walter Steinmeier in Israel, Donald Trump in Saudi-Arabien und die Frage, ist ein Waffenstillstand in der Ukraine greifbar? Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.